Ich glaube, die meisten Leute im erweiterten Kreis wissen nicht, dass ich selbstständig bin. Das ist, die denken, die arbeitet als Verfahrensbeiständin bei Gericht. Okay, alles klar. Also die haben die Wahrnehmung gar nicht.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast hier im OMR-Studio hat sich nach 20 Jahren im Beruf noch einmal vollkommen neu aufgestellt und sich in einem Berufsfeld selbstständig gemacht, dass ich vor ein paar Wochen, bevor wir das Vorgespräch hatten, noch gar nicht so als Tätigkeitsfeld für Freelancer, ehrlich gesagt, auf dem Schirm hatte. Bei mir sitzt heute Savina Schlüter. Sie hat den Medienboom in Hamburg, würde ich sagen, erlebt und jahrelang festangestellt gearbeitet als Gerichtsreporterin und auch beim Greenpeace-Magazin als Festangestellte. Was sie heute macht, finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Sie vertritt Kinder und Jugendliche vor Gericht als Verfahrensbeistand und bin mir sehr sicher, dass wir im Gespräch heute über den Weg dorthin sprechen können und dass der auch viele von den Hörern und Freelancern inspirieren dürfte. Bin sehr froh, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen und danke fürs Kommen, Savina.
Danke dir. Danke für die Einladung.
Vielleicht magst du einmal zum Anfang einmal kurz erzählen, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist und wie sieht so die Arbeit, das, was du heute machst, also zwischen Gerichten, Familien und den Experten, mit denen du zusammenarbeitest, aus, dass wir so ein bisschen Eindruck dafür bekommen, wer du bist und was du heute machst.
Ich habe in den letzten Jahren, als ich beim Greenpeace-Magazin war, so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Kinder waren groß, ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 21 und 15 und ich hatte das Gefühl, jetzt wird wieder Kraft frei. Ich habe dann nebenher eine Mediationsausbildung gemacht und es ging dann, es war so ein bisschen trubelig in der Chefredaktion und dann stand es im Raum, dass die ganze Redaktion Änderungskündigungen kriegt. Und bei mir hätte das eine große Einbuße im Einkommen bedeutet. Und ich hatte auch in der Zeit schon in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Ich habe ganz viel so Staatskundeunterricht gegeben, in den Erstaufnahmelagern mit angefasst und so. Und hatte da das Gefühl, jetzt möchte ich gerne meine Interessen so ein bisschen dahin verlagern, was mir wirklich viel bedeutet, was mir Kraft gibt. Und habe gemerkt, dass die Arbeit in Familien das sein kann. Und dann habe ich beim Greenpeace-Magazin das so ausgehandelt, dass ich eine Abfindung bekommen habe, die mir ein Jahr Ausbildung finanziert hat und habe mich dann auf den Weg gemacht. Ich habe dann da aufgehört nach ein paar Monaten und habe verschiedene Ausbildungen gemacht, systemische Ausbildung als Verfahrensbeiständin, viele Fortbildungen in der Richtung und habe mich dann selbstständig gemacht als Verfahrensbeiständin und Familienmediatorin.
Mhm. Wie kam es dazu, dass du nicht in den nächsten Job oder klassisch nächste Festanstellung irgendwie gegangen bist, sondern gesagt hast, jetzt mache ich mal einen Cut und mache irgendwie was völlig anderes und löse mich von dem, was ich die letzten 20 Jahre eigentlich gemacht habe?
Weil ich gemerkt habe, dass das mich nicht glücklich gemacht hat, ganz ehrlich. Ich war nicht mehr zufrieden. Ich habe das Gefühl, ich bin entweder, muss ich was berichten, was ich jetzt gar nicht berichten möchte, oder ich bin unterfordert. Genau, ich wollte nicht mehr in Redaktionen sitzen. Ich wollte auch, also Gerichtsreportagen waren immer, da hatte ich eben auch mit Gericht zu tun. Ich habe auch Jura studiert vor meinen Festanstellungen. Ich wollte gerne der Sache eine andere Wendung geben und ich wollte gerne auch nicht mehr 9-to-5 arbeiten. Ich wollte gerne arbeiten so, dass ich frei sein kann, dass ich meinen Tag so gestalten kann, wie es eben gebraucht wird.
Mhm. Cool. Würdest du sagen, dass oder wenn du zurückblickst, dass die Zeit während dieser Weiterbildung und der Veränderung, der beruflichen Veränderung, dass du da auch mal daran gezweifelt hast, ob das der richtige Schritt war? Oder ist eigentlich seit dem Zeitpunkt für dich klar gewesen, das ist jetzt mein Weg und den gehe ich jetzt?
Absolut jeden Tag. Es war ein Auf und Ab von Gefühlen. Ich wusste ja auch nicht genau, wo es für mich hingeht. Ich habe das Jahr angefangen, also ich hatte eben schon verschiedene Ausbildungen im Kommunikationsbereich, aber ich habe das Jahr völlig frei angefangen mit offenem Ende. Für viele Jobs in dem Bereich oder für viele Tätigkeiten braucht man Sozialpädagogikstudium. Ich habe mir dann überlegt, ob ich nochmal studiere. Das schien mir ein bisschen zu aufwendig dafür, dass ich dafür nur einen Teil brauche. Und ich wusste nicht, wo es am Ende hingeht. Mir war klar, als Mediatorin alleine kann man davon nicht leben. Und als dann eben diese Verfahrensbeistandschaften in mein Leben traten und ich gemerkt habe, dass ich die Welt des Gerichts und meine Fähigkeiten, meine Kenntnisse so gut verquicken kann, da ist für mich dann die Tür aufgegangen und genau, dann habe ich mich darauf verlegt. Ich habe dann eine Webseite gebaut, einen Faxanschluss braucht man, ein Büro. Das tatsächlich kommt viel über Fax.
Auch heute noch?
Ja. Es werden keine Mails verschickt, also es gibt Mailkontakt zwischen Richtern und mir ab und zu, aber es muss eigentlich dann alles in die Akte, deswegen, es werden Faxe verschickt. Terminverlegungen, auch schnelle Schriftsätze, die zu mir kommen müssen. Alle Anwälte, alle Familienanwälte haben Faxe, das ist ganz üblich.
Muss man für das, was du heute machst, Jura studiert haben oder ist das einfach nur hilfreich gewesen als Grundlage, um auch ein besseres Verständnis zu haben?
Der Verfahrensbeistand muss geeignet sein, so steht es im Gesetz. Dafür braucht es juristische Kenntnisse, also fundierte Gesetzeskenntnisse. Man muss Stellungnahmen schreiben können und eben mit den Kindern und Erwachsenen arbeiten können. Insofern, ja, es hat sehr geholfen. Man braucht es nicht. Es gibt keine Eingangsvoraussetzungen dafür. Man kann sich das sicherlich auch anders aneignen, aber mir hat es sehr geholfen.
Ich habe mich ja jetzt im Vorwege ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, was du da auch, was so dein Tätigkeitsfeld ist, was du da machst. Aber kannst du noch ein bisschen beschreiben, was so dein Daily Doing dann ist in deiner Tätigkeit als Verfahrensbeistand? Weil ich kann mir vorstellen, dass, und ehrlich gesagt ging es mir ähnlich, ich habe jetzt, bevor wir gesprochen haben, mich da nicht so intensiv mit auseinandergesetzt und fand es dann echt spannend. Aber vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen und auch erzählen, was du im Detail da, was deine Rolle ist und was du dann täglich machst.
Ich vertrete die Kinder vor dem Familiengericht, so kann man das sagen. Die Eltern, es gibt, am Anfang steht immer ein Antrag, entweder ein Elternteil beantragt, alleiniges Sorgerecht oder mehr Umgang mit dem Kind im Falle einer Trennung. Dann gibt es Anträge vom Jugendamt, dass das Kind womöglich das Kindeswohl gefährdet ist. Das ist der Anfang. Dann entscheidet der Richter oder die Richterin, dass ein Verfahrensbeistand bestellt wird. Das ist in der Regel erforderlich in verschiedenen Fällen, eben wenn es um diese Dinge geht, wie Umgang, Sorge und Kindeswohlgefährdung. Und dann ruft der Richter, die meisten Richter rufen mich an, ob ich Kapazitäten habe. Und wir sprechen ganz kurz darüber, was die Richterin oder der Richter jetzt weiß. Dann bekomme ich den Antrag zugeschickt und eben die Bestellung als Verwaltungsakt. Dann schreibe ich die Eltern an oder eben alle Beteiligten, die da schon für mich zu sehen sind. Man bekommt keine Telefonnummern, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Nicht alle Eltern melden sich zurück und dann besuche ich die Eltern zu Hause, vor allen Dingen besuche ich das Kind, ich lerne das Kind kennen, ich versuche mit dem Kind Zeit alleine zu verbringen, das ist nicht immer gegeben, manchmal ist es so, dass die Mutter gerne möchte, dass die Tür aufbleibt oder der Vater irgendwie sich dazusetzt und wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt wichtig, dann sage ich auch schon mal, ich möchte jetzt wirklich alleine sein mit dem Kind, um dem Kind auch die Möglichkeit zu geben, mir Dinge zu erzählen oder auch, wenn es kleine Kinder sind, dann spiele ich einfach nur mit denen und kann so sehen, wie gut die gefördert sind, wie es denen geht. Ich versuche da viel Zeit mit denen zu verbringen. Im Anschluss, wenn ich mit allen Beteiligten gesprochen habe, Lehrer, falls eine Familienhilfe drin ist, mit der Familienhelferin, ich spreche auch mal mit Ärzten, da brauche ich dann eine Schweigepflichtsentbindung von den Eltern. Dann schreibe ich eine Stellungnahme, die ist mitunter relativ umfangreich und empfehle dem Gericht, was ich denke, was meiner Ansicht nach der richtige Weg wäre für das Kind.
Wie lange ist so ein Prozess? Also wie kann ich mir das vorstellen? Dauert sowas 2 Wochen? Dauert sowas 2 Monate? Wie lange begleitest du dann?
Es gibt einen Beschleunigungsgrundsatz im in den Kindschaftssachen und das sollte 2 Wochen, es sollte in 2 Wochen erledigt sein. Das geht alles sehr schnell. Genau, dann wird terminiert oder das wird schon am Anfang gleich terminiert. Der Richter spricht mit mir dann oder die Richterin spricht mit mir einen Termin ab. Und das muss alles ganz fix gehen, weil es um Kinder geht. Mhm. Genau. Und das heißt, mein Tag sieht so aus, es ist jedes Mal ein Potpourri von verschiedenen bunten Dingen. Ich habe manchmal Gerichtsverhandlungen morgens, dann habe ich immer wieder ganz viele Anrufe, auch von Eltern, die, das ist schon ein halbes Jahr her, die Verhandlung, und das ist längst abgeschlossen, dann ärgert sich jemand, weil der andere nicht gekommen ist, um das Kind abzuholen, oder das Kind hatte irgendwie ganz schlimm Schnupfen nach den Umgängen. Das mit manchen Eltern ist es dann so, dass da der Kontakt bleibt, da muss ich selber sehen, wo meine Grenze ist, meine Kapazität. Und dann sitze ich viel am Schreibtisch und schreibe Stellungnahmen. Das mache ich gerne spät abends, weil ich dann ungestört bin, oder früh morgens.
Du hast ja vorhin gesagt, du hast dann letztendlich diese Akte, die zu dir kommt. Wie kommt der Auftrag an sich erstmal zu dir? Also musst du Akquise machen, aktiv auf irgendwelche Leute zugehen, damit du am Ende diese Akte bekommst? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, du bist wahrscheinlich nicht die Einzige, die das in Hamburg macht. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es gibt, glaube ich, sehr viele. Wir wissen es nicht. Es gibt keine offiziellen Zahlen, wie viele Verfahrensbeistände es gibt. Es gibt so immer so Schätzungen. Viele Familienanwälte machen das auch noch zusätzlich. Ich habe ganz am Anfang geschrieben, dann an eine Dame, von der ich weiß, dass sie das verteilt in Mitte. Es gibt in Hamburg 6 Amtsgerichte. Im Laufe der Zeit habe ich immer wieder einzelne Richter angeschrieben, habe denen von Fortbildungen erzählt, die ich gemacht habe. Da hat jeder so ein bisschen sein Vorgehen. Ich weiß von einer Verfahrensbeiständin, die verschenkt Schokolade. Also so, jeder hat so seinen Weg, Kontakt zu halten. Ja. Manchmal wundere ich mich, dass so lange von einem Richter nichts gekommen ist, dann kommt wieder was. Das ist unterschiedlich, nicht verlässlich so, das ist manchmal ein bisschen verunsichernd, und da, das ist mit Sicherheit eine der Herausforderungen, dass man auch nicht sagen kann so, hallo, warum hast du mich jetzt nicht mehr bestellt, oder warum gibst du mir jetzt 6 Sachen auf einmal? Also, aber grundsätzlich ist der Kontakt zu den Richtern immer sehr nett. Am Gericht ist es nicht üblich, ein Feedback zu geben. Das wieder so, manchmal hat man die Möglichkeit, sich gegenseitig zu sagen so, finde toll, wie Sie die Verhandlung geführt haben, das war jetzt genau richtig. Oder dass ich auch ein Feedback kriege, wow, danke für die Stellungnahme, das hat geholfen. Das passiert nur vereinzelt.
Wie ist das mit Honoraren? Ist das gesetzlich vorgeschrieben, was du da dann an Verdienst erhälst?
Oder genau, ich werde pauschaliert, ich werde pauschaliert bezahlt, pro Fall, pro Akte, oder pro Kind, pro Akte. Genau, da gibt es die einfache Bestellung, also man nennt die Anforderung nennt man Bestellung, da bekommt man 350 Euro, und für die erweiterte Bestellung, die beinhaltet, dass man eben an einer einvernehmlichen Trennung mit den Eltern zusammenarbeitet oder mit allen Beteiligten zusammenarbeitet, gibt es 550 Euro.
Mhm. Genau, das, und das ist dann auch unabhängig davon, wie lange das dauert, bis das...
Und es ist nur mein Ermessen, wie viel Energie ich da reinstecke. Ich bin völlig frei, ich werde nicht kontrolliert in meiner Arbeit. Genau, was die Sache aber auch, also es gibt Familien, da meldet sich keiner zurück, und ich kriege überhaupt niemanden zu fassen. Ich google natürlich auch dann und versuche dann Familienangehörige zu erreichen, was da los ist. Und dann, wenn ich merke, es geht hier um Kindeswohlgefährdung, dann werde ich nervös. Und dann gibt es auch Situationen, das passiert sehr, sehr selten, aber dann fahre ich da einfach hin. Und das, ich bin auch in Bergedorf und in Harburg bestellt, das heißt, ich fahre von hier aus immer eine ganze Strecke, und das hat oft dann auch kein Ergebnis. Also ich sitze auch viel im Auto, aber genau, ich bin eben frei in meiner Gestaltung des Falles. Das ist sehr hilfreich, ist aber auch so, dass man sehr, sehr viel zum Teil für ein Kind tut. Das ist dann bei anderen Kindern, wenn das eine Bestellung ist, die ist ganz einfach, und das sind 3 Kinder, das gleicht sich alles aus. Also das läuft sehr gut.
Und dann am Ende die Akquise ist letztendlich das, was, wie die Verbindung zu den Richtern auch besteht und wie gut die dich kennen. Das heißt, wenn ein Richter mal woanders hinwechselt oder ein neuer Richter kommt, dann ist für dich schon auch klassisch irgendwie ein klassisches Akquise-Thema da, dass du dem Richter zeigen musst, ich bin da. Oder gibt es, ich sag mal, so eine Datenbank, wo der Richter sagen kann, ach, da bediene ich mich jetzt mal und einen von denen nehme ich für meinen nächsten Fall. Wie kann ich mir das vorstellen?
Das gibt es nicht, diese Datenbank. Das ist in der Überlegung, dass man fürs Familiengericht so auflistet, auch Kompetenzen so ein bisschen daneben schreibt. Da hat jeder Richter seine Schublade, davon gehe ich aus. Die sprechen natürlich auch miteinander, die haben auch viele Supervisionsgruppen und Intervisionsgruppen. Genau, jeder guckt, wenn ich merke, da ist ein neuer Richter. Ich finde, das ist auch immer so ein Eiertanz zwischen zu aufdringlich sein und sich zu sehr zurückhalten. Das muss man irgendwie so ein bisschen für sich selber finden.
Definitiv, ja. Als ich das erste Mal mit dir gesprochen habe oder zum Vorgespräch mit dir telefoniert habe, habe ich ja auch dir dann gesagt, ich finde es ein wahnsinnig Job mit sehr, sehr viel Verantwortung, die du trägst, und auch, das war so meine erste Reaktion, ein Job, wo du sehr viel Leid siehst, und deine Reaktion war dann ja, dass du das gar nicht so als Leid in dem Sinne siehst, sondern eher als Möglichkeit, was zu verändern. Das war so ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist aus unserem Vorgespräch. Kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen, was dich da motiviert, diesen Job zu machen?
Die Familien, mit denen ich zu tun habe, oder die Kinder vor allen Dingen, sind ja in Situationen, in denen es ihnen sehr schlecht geht. Und oftmals hat man echt das Gefühl, die nehmen alles um sich rum, als ganz zerstört war. Und viele haben ja auch in der Schule schon Leistungseinbrüche oder zeigen andere auf andere Art und Weise ihre Verletztheit. Ich kann was tun, ich kann sprechen mit denen, vor allen Dingen den Kindern kann ich eine Selbstwirksamkeit suggerieren oder ihnen sagen, dass sie hier ein wichtiger Teil sind in der Entscheidungsfindung und dass ich an ihrer Seite stehe. Ich kann auch den Eltern Gehör geben, und es gibt viele Partner, die eben so noch nicht gehört worden sind. Die sind dann vielleicht vor einer Trennung nicht in Beratung gegangen gemeinsam. Und da gibt es eben die Möglichkeit, dem jeweiligen Gehör zu verschaffen und anzuerkennen, welche Leistung er bisher gebracht hat, und ihn wahrzunehmen. Mich belastet es tatsächlich nicht. Also es gibt schon Fälle, da finde ich das unheimlich traurig, wenn Kinder rausgenommen werden müssen. Es gibt immer wieder, oder ein Kind, ich habe gerade so eine Jugendliche, die ist in der Psychiatrie, die hat über lange Zeit in der Wohnung alleine gelebt, ohne Strom, und die Mutter hat ihr kein Geld gegeben. Und die hat ganz lange durchgehalten, das hat keiner gemerkt. Die ist zur Schule gegangen, die hat sich im Keller Instant-Nudeln gemacht mit einem Wasserkocher, und die hat lange nichts, also bis dann irgendeine Schulkameradin zu ihr gesagt hat, so, jetzt lass mal zum Jugendamt gehen, das geht hier nicht mehr weiter. Und jetzt ist dann alles aus ihr ausgebrochen. Sie sitzt in der Psychiatrie und entwickelt sich aber auch toll. Die hat eine ganz hohe Resilienz. Es belastet mich unterschiedlich, aber ich habe das Gefühl, ich kann wirksam sein, ich kann denen helfen auf ihrem Weg und kann Empfehlungen abgeben, die hilfreich sind.
Wie gehst du dann damit um, wenn so ein Fall mal auftritt und du sagst, das belastet mich jetzt echt? Darfst du über sowas reden? Also gibt es eine Funktion in dem ganzen Konstrukt, mit der du dann reden kannst?
Keine offizielle. Ich habe zwei Arbeitsgruppen. Es gibt eine tolle Facebook-Gruppe, hat sich aus meiner Ausbildungsgruppe gebildet. Da kann ich zum einen rechtliche Fragen stellen oder Fragen so zu den Themen, wo ich nicht weiterkomme, wo ich merke, ich muss meine Haltung irgendwie verändern, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ich habe selber eben zwei Arbeitsgruppen, mit denen ich mich regelmäßig treffe, und habe zwei Kolleginnen, die kann ich anrufen und sagen, so, hier komme ich nicht weiter, und ich merke, hier belastet mich was, und dann stellen die richtigen Fragen, damit ich wieder ein bisschen justiert werde. Und ich habe mir auch einen Coach genommen irgendwann, weil ich gemerkt habe, das fließt alles durch mich durch, und ich war wenig fokussiert. Und das hat mir ganz toll geholfen. Also die hat mich in den Wald geschickt, und ich musste mich irgendwie auf verschiedene Dinge fokussieren. Das hilft mir wirklich nachhaltig sehr.
Und dann gibt es ja, glaube ich, noch dieses Prinzip der Supervision, wie du es mir erklärt hast, das auch nochmal ein Organ in dem ganzen Konstrukt ist, mit dem dann gewisse Sachen besprochen werden müssen, glaube ich. Mhm. Kannst du darauf nochmal eingehen? Was bedeutet das und was ist das für eine Person?
Müssen ist es ist nicht, das ist freiwillig, okay. Das ist eine Fallsupervision. Ich stelle den Fall vor und das ist im Prinzip wie dieses kollegiale Gespräch, was ich eben beschrieben habe. Mhm. Das ist eine Supervisorin, die ist ausgebildet als solche und dann stellt man den Fall vor und dann hat die eben nochmal die Möglichkeit, mit verschiedenen Tools meine Haltung zu hinterfragen und eben die Schwierigkeit, die es für mich bedeutet, rauszukitzeln. Mhm. Das mache ich regelmäßig und das weiß ich auch zum Beispiel von Richtern und Richterinnen, dass sie das in Anspruch nehmen.
Muss man dafür bezahlen oder ist das?
Ja, klar. Mhm.
Also das ist dann Teil deiner, die 350 oder 550 Euro, alles die du drin verdienst, musst du dafür dann nutzen?
Wenn ich mit Eltern zu tun habe, die noch nicht ausreichend Deutsch sprechen können, gehe ich mit einem Sprachmittler dahin, nehme, zahle ich selber, alles drin. Aber schönerweise sind wir seit Juli umsatzsteuerbefreit, also das ist neu und das ist ein großes Aufatmen gewesen, denn wir mussten von diesem Geld auch die Umsatzsteuer noch abführen.
Oh, wow.
Mit Glück können wir das alles zurückfordern, was wir bisher bezahlt haben. Also
aber würdest du dann sagen, das ist ein Job, der sich lohnt? Mal, also rein finanziell?
Ja, ich kann jetzt davon leben. Ich habe ja das Thema gehabt, dass in der Zeit, in diesem Jahr, ich zwar mir die Ausbildung finanzieren konnte, aber eben meinen Mann bitten musste, für die Zeit die Familie zu versorgen. Was der auch gerne gemacht hat. Der arbeitet selber als Grafiker und wir haben dann das so vereinbart und so konnte ich, hatte ich eben die Möglichkeit, diese ganzen Ausbildungen in Anspruch zu nehmen. Ich könnte jetzt davon leben, ja. Mhm. Das geht. Also das dauert aber wirklich eine ganze Zeit, bis man es schafft, auch die Fälle auch in der Zeit so zu schaffen und trotzdem so viel Aufmerksamkeit da reinzugeben. Und an manchen sitze ich wirklich lange und intensiv und treffe mich immer wieder, treffe irgendwie 10 Leute für eine Bestellung. So. Mhm. Mhm.
Du hast ja eben gesagt, dass du das mit deinem Mann dann besprochen hast. Würdest du sagen, dass du den Schritt auch gegangen wärst, wenn dein Mann nicht die finanzielle Sicherheit gehabt hätte, dass in dem Sinne nur dich da so zu unterstützen, dass du es hättest machen können?
Das hätte ich mich nicht getraut. Das hätte ich nicht machen können. Also schon gar nicht mit Kindern, Entschuldigung, für mich alleine eventuell. Mhm. Aber das hätte ich mich, glaube ich, einfach nicht getraut. Das hat mir eine Freiheit gegeben.
Mhm. Kinder ist ein ganz gutes Stichwort. Ist wie ich glaube, dein Mann ist ja auch Freiberufler, hast du mir erzählt. Wie finden das eure Kinder, dass beide Eltern frei arbeiten? Finden die das super oder sagen die eher, nee, ich möchte gerne, dass mein Papa oder Mama von 9 bis 5 arbeitet und dann der Abend gehört uns, die sind ja jetzt auch schon, glaube ich, ein bisschen älter, wie finden die das?
Also für die war das insofern eine Umstellung, als dass ich vorher feste Arbeitszeiten hatte und ich hatte immer Montag und Freitag frei und die wussten genau, wann sie krank sein konnten, wann jemand zu Hause ist und wann keiner zu Hause ist. Und damals waren die eben noch kleiner, sodass die auch jemanden da haben wollten. Jetzt ist es ein bisschen anders. Der Große ist ausgezogen und studiert und der Jüngere lebt noch zu Hause. Ich glaube, für den ist es letztlich insofern eine Umstellung, als dass ich eben auch viel, ich habe auch ein Arbeitszimmer zu Hause und ich sitze da viel und der wäre, glaube ich, gerne öfter alleine. So ist es eher. Also ansonsten finden die das alle toll, finden die das, glaube ich, toll, was ich mache. Und es gibt auch Situationen, da frage ich meine Kinder so, wie würdest du das sehen, wenn es so und so ist? Also, und oftmals kriege ich von denen dann auch nochmal eine andere Sichtweise oder einen anderen Aspekt. Die sind günstig in der Erhebung.
Nehmen keine Taschengeldaufbesserung dann, oder?
Ja.
Sehr gut. Was ich auch sehr spannend finde, ist, wenn man irgendwie 20 Jahre einen Job gemacht hat und ja auch festangestellt war, ein fixes Gehalt bekommen hat, wusste irgendwie, am Monatsende habe ich immer mein Gehalt auf dem Konto, kann davon meine Miete zahlen. Wie hat dein Umfeld das so aufgenommen? Also mal abgesehen von deiner Familie, mit der du das ja sicherlich vorher besprochen hast, wie du ja auch gesagt hast, dein Mann stand da voll voll hinter dir, aber wie nimmt so ein Umfeld das auf, wenn man sich nach 20 Jahren hinstellt und sagt, ich mache mich jetzt, lerne noch mal was Neues und mache mich selbstständig? War dafür Verständnis da? Ist eher Unverständnis? Erinnerst du dich daran noch?
Ich glaube, die meisten Leute im erweiterten Kreis wissen nicht, dass ich selbstständig bin. Das ist, die denken, die arbeitet als Verfahrensbeistellerin bei Gericht, okay, alles klar. Also die haben die Wahrnehmung gar nicht. Und in der Tat ist es so, dass meine Freunde es daran merken, dass ich einfach viel weniger Zeit habe, dass ich einfach viel mehr weg bin und zwischendrin kommt dann eine Nachfrage, ist alles okay bei dir? Und aber ich, ja, so.
Sehr cool. Gab es so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt läuft's, jetzt bin ich angekommen als Freiberuflerin und in dem, was du heute machst?
Ach, ich glaube nicht, nee, ich glaube, den gibt es immer noch nicht. Ich merke, dass ich sehr sicher bin, und aber wenn eine Situation auftaucht, wo ich merke, jetzt ich habe zu wenig Bestellung oder ich habe jetzt gerade gar nichts, worum ich mich aktuell kümmere, das sind alles alte Fälle, da kriege ich Angst, klar. Ich habe davor Angst und ich bin es noch nicht so gewohnt wie andere, die sehr lange schon selbstständig arbeiten. Diese wellenartige Bewegung, das kenne ich noch nicht. Mhm.
Hast du dann noch andere Säulen, auf denen du dein Verdienst oder auch deine Arbeit aufbaust? Also machst du nur das Verfahren, arbeitest du nur als Verfahrensbeiständin, oder hast du auch noch andere Themen, die du dann bearbeiten kannst, wenn mal kein Fall kommt?
Ich habe noch Mediationen dazu, also das ist eben, ne, wenn die Familie, bevor sie zum Gericht geht, Unterstützung sich wünscht, und wenn sie mediationsfähig schon sind, dann können sie zu mir kommen, das mache ich auch regelmäßig. Und ich habe 1 Million Sachbücher, die ich lesen muss. Es gibt eine Zeitung extra für die Themen. Also es gibt wahnsinnig viel zu tun. Ich bin total froh. Also wir reden jetzt über halbe Tage, die dann eben so sind, dass ich die frei gestalten kann. Und wenn ich dann zum Sport gehe und mich selber weiterbilde, ist das perfekt. Ich mache so auch relativ viele Fortbildungen. Immer, also bestimmt im Monat 1-2 Tage werden für Fortbildung, gehen für Fortbildungen drauf. Also es gibt eine Menge zu tun auf jeden Fall.
Die du dann ja aber wahrscheinlich auch vollständig selbst bezahlen musst.
Absolut.
Ne?
Mhm.
Okay. Spannend. Wie, ich bin schon gefragt in die Richtung, wie hat dein Umfeld das wahrgenommen? Was mich auch immer interessiert ist, wie ist das Umfeld so von den Freelancern selbst aufgestellt? Also hast du viele Freunde, die auch Freiberufler sind und daher sich auch so ein bisschen der Lebensrhythmus anpasst? Oder ist eher, dass so die traditionelle Festanstellung noch mehr in deinem Umfeld vertreten ist? Wie strukturiert sich das?
Ich würde sagen, ich komme selber auch aus dem Haushalt. Meine Eltern sind selbstständig, die haben einen Bio-Großhandel in Süddeutschland. Ich kenne das so. Mein Umfeld ist, es gibt wahnsinnig viele Selbstständige. Für mich macht das überhaupt keinen Unterschied. Ja.
Also. Das heißt, deine Eltern fanden das auch gut, oder?
Ich glaube, ja, die finden das ganz toll. Die haben sich, glaube ich, wirklich Sorgen gemacht, dass ich so freiwillig ausscheide aus diesem tollen Magazin und dass ich sage, so für mich muss es jetzt woanders hingehen. Ich glaube, die haben sich da ein bisschen Sorgen gemacht, so, was ist jetzt nun wieder?
Gehört vielleicht als Eltern auch dazu.
Oder? Ja, natürlich. Aber ich jetzt letztendlich sind die, glaube ich, sehr stolz auf mich, also weil sie auch merken, wie zufrieden ich bin und wie gut es mir geht.
Mhm. Cool. Du bist ja jetzt in einem Bereich tätig, wo, wir haben vorhin über Supervision gesprochen, über den Austausch mit Leuten, die das ein ähnliches Tätigkeitsfeld haben wie du. Würdest du sagen, dass Freelancer grundsätzlich vielleicht auch schauen sollten, dass sie einen Coach haben, mit dem sie über Probleme und Herausforderungen wie zum Beispiel mal ausbleibende Jobs reden sollten, oder ist es eher so ein Thema, wo man sich Freunde für ranzieht? Wie ist da deine Erfahrung, wie man am besten damit umgeht?
Ich habe jetzt ja eine sehr, sehr positive Coaching-Erfahrung gemacht und kenne es auch aus meinem Umfeld, dass wenn man das Gefühl hat, man ist nicht richtig gesehen, vielleicht auch in einem Gemeinschaftskonstrukt von Selbstständigen. Ich finde das unheimlich wichtig, sich da beraten zu lassen. Und es ist nur halt leider so, dass es einem oftmals in den Situationen auffällt, wo man gerade nicht so viel Geld hat. Und ein Coaching kostet Geld. Oder auch eine Supervision. Und es ist so ein bisschen eine ungünstige Gemengelage. Deswegen ich finde das ganz wichtig. Das ist bei uns noch nicht so richtig angekommen in der Gesellschaft. Wo geht's jetzt eigentlich für mich hin? Ich finde das eine unheimlich gute Idee mit dem Coaching. Mhm. Das würde ich jedem raten, dass man die Investition wagt.
Glaubst du, dass da auch ein Austausch in irgendeiner Form gefördert werden könnte, in welcher Form auch immer, der non-monetär ist, also dass man versucht, Leute besser zu vernetzen, um diesen Austausch zu fördern, was du ja beispielsweise über eine Facebook-Gruppe machst. Glaubst du, da liegt Potenzial, das auch irgendwie auf eine non-monetäre Art zu machen? Oder glaubst du, in dem Moment ist das immer eher so ein Freundesthema, Buddy-Thema und nicht ein klassisches Coaching?
Das Problem bei Freunden ist ja immer, dass man sich nur stärkt in seiner eigenen Haltung, dass man nicht weiter gucken kann. Insofern glaube ich, Freunde eignen sich nicht so gut für solche Themen. Natürlich muss man mit Freunden immer gucken, dass man genug Spiegelungen erfährt und so. Ich habe so einen Female-Coaching-Kreis, in dem ich bin, und ich könnte jederzeit jemanden fragen für eine kurze Beratung. Und das machen wir gegenseitig auch. Also tatsächlich war es schon mal so, dass ich erst gefragt habe, du kannst mir hier mal ganz kurz auf die Sprünge helfen, ich komme hier gerade nicht weiter. Und eine Woche später rief sie an und sagte, du, eine Freundin von mir braucht einen Tipp für eine, die ist, trennt sich gerade und die braucht einen Tipp für die Berechnung des Zugewinns. Kannst du mir da kurz weiterhelfen? Also da sind unheimlich große Synergien möglich.
Mhm. Sehr spannend. Ja, vielen Dank für die ganzen Insights und die spannenden Punkte, über die wir gesprochen haben. Eine Frage stelle ich ja allen meinen Gästen am Ende des Gesprächs immer, und dem wir tatsächlich auch schon wieder sind. Könntest du dir vorstellen, nochmal in die Festanstellung zurückzugehen? Und wenn ja, was müsste passieren? Also welches Unternehmen muss auf dich zukommen, damit du das wieder machst?
Hui. Ich möchte gerne nicht auf meinem Platz sitzen müssen, auch wenn nichts zu tun ist. Und ich möchte gerne bis 3 Uhr nachts an meinem Platz sitzen dürfen, wenn ich viel zu tun habe. Ich möchte gerne freier in der Zeitgestaltung sein. Das wäre ein Wunsch. Ich finde das schon recht reizvoll, jeden Monat ein Gehalt auf dem Konto zu haben und keine Krankenversicherung zahlen zu müssen. Das hat was. Aber jetzt im Moment bin ich sehr glücklich, so wie es jetzt ist.
Wunderbar. Glaube ich, sehr, sehr schöner Schlusssatz. Sabina, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke für das sehr spannende Gespräch und alles Gute.
Ich danke dir.